Vor genau 130 Jahren begann in Paris und Berlin die Magie der bewegten Bilder. War es deutsche Technik oder französische Kunst? Wir blicken heute zurück auf den Kinowettlauf, der die Welt für immer verändert hat. Doch wie retten wir diese Magie in die Zukunft? Kinos schließen, Streaming boomt. Über Arthouse, Kinderfilme und deutsch-französische Leidenschaft sprechen wir in Folge 94 von Frankophil mit der französischen Produzentin und Filmverleiherin Vanessa Ciszewski. Es ist dunkel. Ein Lichtstrahl schneidet durch den verrauchten Raum. Das Rattern eines Projektors übertönt das Gemurmel und plötzlich Bewegung an der Wand. Wir schreiben das Jahr 1895. Eine Revolution liegt in der Luft. Wenn wir an die Geburtsstunde des Kinos denken, haben viele ein Bild aus Paris im Kopf. Der 28. Dezember im Salon Indien des Grand Café. Die Brüder Lumière zeigen, wie ein Zug in einen Bahnhof einfährt. Und die Legende besagt, dass die rund 30 zahlenden Zuschauer vor Schreck unter die Stühle krochen, aus Angst, überrollt zu werden. Doch die Geschichte hatte einen zweiten, früheren Anfang, nur ein paar hundert Kilometer östlich, in Berlin. Schon 8 Wochen vorher, am 1. November, ließen Max und Emil Skladanowski im Wintergarten-Varieté ihre Bilder tanzen. Akrobaten, Jongleure. Technisch noch unperfekt, aber es war der Beweis, die Bilder haben laufen gelernt. Heute, genau 130 Jahre später, streiten wir nicht mehr darüber, wer es erfunden hat. Wir sorgen uns darum, ob dieses kollektive Träumen überlebt. Denn das Jubiläumsjahr 2025 gleicht einem Thriller mit offenem Ende. Für die Kinobetreiber in Deutschland und Frankreich war es eine absolute Achterbahnfahrt. Das Jahr begann mit leeren Sälen. Eine Spätfolge der Hollywood-Streiks, die den Nachschub an Blockbustern abgewürgt hatten. Kinos mussten schließen, Nachfolger für den Betrieb fehlen an allen Ecken und Enden. Dann kam die zweite Jahreshälfte und mit ihr die Hoffnung nach Deutschland. Filme wie »Die Schule der magischen Tiere« oder »Der erfolgreichste Film des Jahres«.
Bin ich jetzt wieder an allem schuld?
So bin ich gesagt.
Ja, aber gedacht.
Weil du weißt, was ich denke.
Ja, ich weiß mehr, was du denkst, wie du glaubst.
Sag dir lieber nicht, was ich denke.
Ja, wie immer.
Das Kanu des Manitou.
Jacqueline, schwing die Hufe. Es geht wieder los.
Nein.
Doch.
Ab 14. August nur im Kino.
Geil.
Das Kanu des Manitou und die Schule der magischen Tiere haben gezeigt, dass das Publikum im Kino noch da ist. Ähnlich in Frankreich. Hier belegen zwar in diesem Jahr US-Produktionen die Spitzenplätze, aber der Anteil französischer Filme am Kinomarkt ist größer als der deutscher Filme in Deutschland. Über 40% sind es in Frankreich, noch vor den US-Filmen, die 2024 bei 36,7% landeten. Erfolgreichste französische Produktion in diesem Jahr: God Save the Tuche, eine Fortsetzungskomödie, die längst Kultcharakter in Frankreich erreicht hat.
Tuche Family, nous allons apprendre les arts de la table. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur.
À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison.
Ah ouais, je vous disais aussi. Tu vas manger ton dessert quand ta cuillère est dans le jardin.
Und doch warnen Experten, das Kino verliert gerade die Generation zwischen 14 und 30. Wer mit Netflix aufwächst, den lockt man nicht so leicht in den dunklen Saal. Es fehlt an Investitionen, es fehlt an Mut und manchmal vielleicht auch an der richtigen Ansprache. Und genau hier kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Vanessa Ciszewski ist jemand, der nicht nur Probleme analysiert, sondern Lösungen produziert. Sie wandelt seit jeher zwischen den Welten. Geboren in Frankreich, zu Hause in der deutschen Filmwirtschaft in Berlin. Sie ist Absolventin des renommierten Ateliers Ludwigsburg-Paris, der wohl wichtigsten Talentschmiede für europäische Produzenten. Ihr Handwerk hat Vanessa Ciszewski bei den ganz Großen gelernt. Schon 2006 arbeitete sie für Regielegende Michael Haneke an Funny Games. Heute verbindet sie mit ihrer Firma Cartoon Studio anspruchsvolles Arthouse-Kino mit einer wichtigen Mission. Mit ihrem Luftkind-Filmverleih kämpft sie dafür, schon die jüngsten Zuschauer wieder für die Magie der großen Leinwand zu begeistern. Vanessa Ciesewski ist heute unser Gast im Podcast. Am 28. Dezember, da jährt sich in Frankreich zumindest die erste Vorführung der Lumière-Brüder in Paris. Wenn du selbst an deine Kindheit in Frankreich denkst, war Kino für dich eher, ja, wie soll ich sagen, Popcorn und Spaß oder wie man in Frankreich sagt, vielleicht die heilige siebte Kunst?
Ich komme von der Provinz, wie sagt man in Frankreich. Es gibt Paris und Reste der Frankreich. In diese kleine Stadt von 6000 Einwohnern in Sully-sur-Loire. Ich habe schon die Erinnerung, dass es gab ein Kino und dass wir sind mit der Schule da gegangen. Aber meine erste Erinnerung ist schon etwas wie Bambi oder vor 40 Jahren. Es gab noch sehr große Unterwasser-Doku mit Cousteau und so weiter. Sully-sur-Loire hatte nicht die letzte 8000 Hit jede Woche. Also es ist wie auf der Land überall. Wir bekommen, was kommt zu uns.
Du bist dann nach Süddeutschland gezogen in Deutschland, arbeitest jetzt in Berlin als Produzentin in Deutschland. Was war denn der größte Kulturschock für dich, als du das erste Mal, ja sagen wir mal, in einem deutschen Produktionsmeeting fürs Kino saßt?
Also zuerst mein erster Schock war, wenn ich habe diese Weiterbildung gemacht zwischen die Filmakademie in Ludwigsburg und La Fémis, weil sind wirklich die zwei Extremen da. Also es gibt zwei staatliche Filmschulen in Frankreich, es ist sehr elitär, es hat etwas, ich muss sagen, schon Snob in Paris. Du darfst dich bewerben bis 26, also vor 40, 20 Jahren war es bis zu 26 und ich habe studiert in einer mittelgroßen Stadt in Tours und schon damals es zu schaffen durch den Prozess von der Bewerbung von La Fémis war die heilige Gral und schon sehr wenige Menschen könnten da durchkommen. Ich hatte einen Freund, der hat versucht, mehrere Mal da dran zu kommen in der Tonabteilung und war jedes Mal abgelehnt. Und das für mich der Schock war so, und in Frankreich, wir gehen sehr früh Abitur, Studien und mit 22, ich war fertig mit meinem Abitur und mit meinen Studien und habe angefangen zu arbeiten im Produktionsbereich, in einer Produktionsfirma. Und für mich der Schock in Ludwigsburg war zu sehen, alle diese 30-jährigen Menschen, die hatten schon ein bisschen Erfahrung hinter sich, die wissen, warum sie sind da. Aber was ich fand wirklich hart, es war schon der Botschaft, okay Menschen, also Zukunft, wenn ihr wollt Geld verdienen, es ist das dort. Und Kino ist vielleicht ein Hobby, aber es ist nicht eine lebenslange Möglichkeit, davon zu leben.
Ludwigsburg, das müssen wir vielleicht noch erklären, das ist die deutsch-französische Filmakademie, ne?
Die FilmAK, sogenannte Filmakademie in Ludwigsburg, ist in meinen Augen eine der wichtigsten staatlichen Filmschulen von Deutschland. Sie haben etwas auch Besonderes, sie haben eine Animationsstudio, die haben das Bekannteste auch in Europa. Da sie haben alle diese automobile Infrastruktur herum. Es ist eine sehr reiche Schule auch. So, sie haben immer die letzte Material, Equipment, Software, KI. Also es ist wirklich top of the top. Also es ist eine der beste Bildung in die Branche, das du kannst bekommen. So, es ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist eine sehr, sehr gute deutsche staatliche Schule. Und damals, vor jetzt 25 Jahren, gab es dieses Pilotprogramm, wo die zwei Schulen von La Fémis und in der Filmakademie durch Peter Serre und Marc Nicolas in Frankreich wollten gemeinsam der Zukunft von der europäischen Zusammenarbeit gründen durch diese ein Jahr Weiterbildung. So, es gab so sechs Französen, sechs Deutschen und sechs andere europäische Alumni. Und dann, wir haben zum 18 ein Jahr lang gemeinsam Masterclass, Konferenz, Festival, Markt, Kurzfilm gemacht, entwickelt. Es ist ein sehr großes Netzwerk, also sind wahrscheinlich schon 300 Alumni davon. Und es hat sich entwickelt weiter zu die deutsche-französische Sprache, zu internationaler Branche jetzt. Und für mich, es war eine sehr, sehr große Lebensveränderung, weil ich hatte nicht Film studiert, ich hatte Philosophie studiert. Und dieses Programm war sehr hands-on. Es ist auch, was ich mag bei den Deutschen, es ist alles sehr hands-on. Es gibt sehr viele Sachen, deswegen bin ich auch ihr geblieben. Ne?
Das heißt, du bist ohne Filmerfahrung nach Ludwigsburg gekommen, oder?
ich habe angefangen mit 20 zu arbeiten, 22 zu arbeiten, 20, 22. In 2000 in einer Produktionsfirma, da nach 5 Jahren habe ich gesucht eine Weiterbildung, weil ich wollte diesen internationalen Aspekt, hat mich angesprochen, und es war die ersten Jahre von diesem Programm. Und La Fémis war mir immer noch zu weit, zu entfernt, aber diese Kombination zwischen La Fémis und die Filmakademie in Ludwigsburg hatte etwa so sehr versprechend angeboten, und ja, so habe ich mich beworben, und dann, es war ein Jahrprogramm. Es war so für Menschen, die hatten schon Erfahrung hinter sich, also es war nicht ein Curriculum, es ist kein Master, es ist für Menschen, die haben schon eine professionelle Erfahrung. Am Anfang ist es Regisseur, aber dann es war mehr Produzent, und dann es gibt so Weltvertrieb, Anwälte, also gerade der Direktor von der Filmakademie Andreas Barreis hat selbst dieses Programm gemacht und kommt eigentlich von, ja, auf der Rechtsabteilung. Er ist eigentlich ein Walter. Also das ist zum Beispiel, wie man bringt Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam lernen, probieren, und dann es generiert besonders Beziehungen.
Mittlerweile arbeitest du oder bist du etabliert, ne, in Deutschland als Produzentin. Sind das dann vor allem Filme im deutsch-französischen Bereich, mit denen du zu tun hast? Oder hast du jetzt mit Frankreich in deinem Alltag als Produzentin in Deutschland jetzt relativ wenig zu tun?
Ich habe diese Ausbildung gemacht, Weiterbildung gemacht, die Atelier Ludwigsburg Paris. Ich bin zurück nach Frankreich gegangen, und ich war damals bei einem Weltvertrieb, wo wir sollten Büro haben in Berlin. Und ich bin zuerst gekommen nach Berlin, habe Deutsch gelernt für 6 Monate, und diese andere Firma ist nicht gekommen, und ich hatte mehrere Möglichkeiten in Berlin in verschiedenen Firmen, Produktion oder Weltvertrieb zu arbeiten, aber es war für mich wirklich schwierig, weil ich könnte damals nur die französische Weg zu arbeiten in der Produktion. Dann nach ein paar Jahren gab es diese Möglichkeit, diese erste Co-Produktion zu machen, dieses Sommergefühl, ce Sentiment de l'été von Michael Herz, wo wir hatten 2 Drehwochen in Berlin, und es war eine wunderbare kollektive Erfahrung, und das hat der Stempel zu unserer Firma Kato Studio gegeben, dass es ist so deutsch-französisch. Und seitdem, ich muss sagen, ich habe immer Angst vor die deutsche Sprache, auch wenn ich sitze in verschiedenen Gremien. Entwicklung auf Deutsch ist für mich immer noch eine große Herausforderung. Also es macht mich Angst. So meine Businessmodell, meine Firma macht ausschließlich deutsche-französische Koproduktion. Es bedeutet nicht, dass sie nur deutsche-französische Geschichte, zum Beispiel gerade wir drehen einen Film in Kambodscha. Das macht mich ein bisschen Sorge, weil es gibt diese Konflikte gerade. Es ist ein Debüt von der Regisseurin Niri Adeline Hay. Der hatte schon einen Dokumentarfilm darüber gemacht. Und das ist eine deutsche-französische Koproduktion rein, weil das ist auch, wo deutsche Franzosen strahlen gemeinsam auch auf Talent, die kommen von der ganzen Welt. Also ich glaube, diese Offenheit für andere Kultur ist etwas auch, das liegt im Herzen auf Frankreich und Deutschland trotzdem in der Kinobereich. Und da, wir haben diese wunderbare Mini-Traité, das ist eine Produktionsförderung für deutsche-französische Koproduktionen. Und da, es gibt manchmal reine deutsche-französische Geschichte, also was wäre der typische Langue étrangère zum Beispiel, Austausch über Studenten mit der Sprache Französisch oder Deutsch. Und es gibt so immer dieser erste, zweite Weltkrieg immer als Thematik, passt auch gut. Aber es gibt auch moderne Geschichte und manchmal aus verschiedenen Hintergründen. Das finde ich wirklich sehr schön.
Funktionieren denn Geschichten du hast jetzt den Blick auf beide Länder, funktionieren in Deutschland andere Geschichten im Kino als in Frankreich? Also anders gefragt, kann man das deutsche Publikum mit den gleichen Geschichten begeistern wie das französische, oder unterscheiden sich die beiden?
Also ich habe auch einen Verleih. Ich habe auch einen Verleih gegründet, Lufkin Film Verleih. Wenn ich arbeite mit mehr erfahrenen Verleihen, sie sagen, okay, also die Zahlen in Frankreich, in der Box-Office, wenn es kommt nach Deutschland, es ist zwischen 10% und 30%. Das ist, was du kannst erreichen mit deinem Film.
Was heißt das, also die Prozentzahlen?
Zum Beispiel, du hast 100.000 Zuschauer in Frankreich. Es bedeutet, dass du kannst rechnen zwischen 10.000 und 30.000 Zuschauer in Deutschland für den gleichen Film. Wenn es ist ein Film, der kommt aus Frankreich. Gleichzeitig manchmal es gibt große Überraschungen für mich, also in der Animationsbereich. Zum Beispiel Flo, das ist eine französische Koproduktion, aber es ist ein lettonischer Film, hat glaube 800.000 Zuschauer gemacht in Frankreich und hier es gab 400.000 Zuschauer. Also es gibt die Stoffe, die funktionieren sehr gut in Deutschland, also Deutschland ist schon sehr Mainstream. Ich glaube, dass Frankreich ist ein bisschen mehr unabhängig von den Amerikanern, aber die großen amerikanischen Filme funktionieren oft das gleich gut in Frankreich und in Deutschland. Nein, ich weiß, dass Warner zum Beispiel war, ich glaube, es war Warner, war sehr stolz, dass sie hatten bessere Zahlen für Barbie als in Frankreich gemacht. Weil, was wir müssen nicht vergessen, ist, dass es gibt 20 Millionen mehr Menschen in Deutschland als in Frankreich. Und trotzdem, die alte Zahlen, die ich hatte im Kopf, war 200 Millionen, ist es 200 Millionen?
In Frankreich Besucher, also 2024, 181 Millionen Marktanteil heimischer Filme. In Frankreich über 44%, in Deutschland 90 Millionen Besucher. Marktanteil heimischer Filme circa 20-24%. Also ist natürlich eine Riesenkluft zwischen diesen beiden Ländern.
Ja, und 20 Millionen mehr Einwohner in Deutschland.
Ja.
Also da habe ich mich seit langem damit beschäftigt und ich habe eine klare Antwort. Für mich, das liegt definitiv in die Filmbildung. Filmbildung in Frankreich, ich habe nie geglaubt in diese Cinema-Film-DNA bei den Franzosen. Es sind politische Entscheidungen, um etwas stark zu machen. Und Schul und Kino haben ein gemeinsames Programm von Kita bis zu die Uni, wo bevor Pandemie sind die Zahlen, die ich hatte. Es gab 1,5 Millionen von Schülern und Azubi, also bis Studenten, die gingen ins Kino durch dieses Schul- und Kinoprogramm. Wenn in Deutschland, wir waren damals, bevor, bei, ich glaube, 800.000 Schüler und dann begrenzt zu die oft sehr fokussiert auf Grundschule. Und jetzt ist es besser.
Das ist dann so ein, ich sage jetzt einfach mal so ein Zwangsprogramm. Das heißt, auf dem College oder Lycée, da geht man dann zusammen, die ganze Klasse oder die ganze Stufe geht dann ins Kino.
Ja. Und die Programme, zum Beispiel dieses Schulkino-Programm, École au Cinéma, sind 7 Filme. Jedes Jahr kommen 7 Filme, die sind durch ein Gremium entschieden. Jeder von diesen Filmen hat aber einen besonderen Wert, besonders kulturelles Wert. So eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist Lehrerin in einem Gymnasium, aber für Bauernstudien, also Agrikultur. Sie geht dann gern ins Kino mit deren Jungs, die sind eher so Landschaftsstudenten und guckt dann besonders Filme, wo es gibt so... Man kann thematisch von Rassismus oder LGBT, also ein bisschen der Welt offen, von was sie kennen in deren Alltätigkeit. Alltag. In Deutschland, also Vision Kino macht eine tolle Arbeit, aber aufgrund, sie sind so gefördert von, unterstützt von BKM.
Im Kanzleramt, ja.
Ja, und FFA, das ist unsere CNC-Behörde, dann mussten sie auch annehmen mehr Mainstream-Filme. Und zum Beispiel vor ein paar Jahren, Vice Versa war da dran. Also auch amerikanische Mainstream-Film. Und ich habe letztlich darüber gesprochen, über diese Entscheidung. Und es gibt auch sehr viele Lehrer, also es kommt auch von den Lehrern, die wollen bei mancher Klasse ihren Ruhe haben und etwas so unterhaltsam anbieten zu den Kindern. So, sie bleiben sitzen und sie bleiben da. Es ist eine Beziehung, die ist wirklich anders zu was man bringt für Film an diese jungen Menschen. Aber gleichzeitig, also Vision Kino zum Beispiel, sind tolle pädagogische Team dahinter und bieten besonders Programm und besonders Film. Aber in diesem besonders Film, es gibt immer noch diese Mainstream und die Lehrer, weil es ist die Lehrkraft, die entscheidet, was sie will sehen, hat einen großen Katalog von Möglichkeiten und oft sie gehen einfach zu, was es ist, mehr populär, weil es ist einfach.
In Deutschland. Ja. Also in Deutschland guckt dann der Lehrer, aha, ich habe hier ein Riesenprogramm und sucht sich dann die Blockbuster aus, vornehmlich mutmaßlich aus Amerika kommend. Und in Frankreich gibt es halt eine ja, ein Gremium, das dann ein halbes Dutzend Filme auswählt und diese Filme werden dann den Schülerinnen und Schülern gezeigt.
Ja, und es ist die Zwang ist anders, weil wenn du hast einen Film, der kommt in dieses Programm, du weißt, also, du hast wahrscheinlich 100.000 Tickets mehr, 100.000 Menschen werden deinen Film sehen. Also nicht 100.000. Es ist viel für den Box-Office, hein? Wenn du kommst in dieses Programm. Und in Deutschland, diese Programme sind so breit, dass es hängt darauf an, welche Art von Film du bist, wie du schaffst, so eine gute Werbung zu machen. Also es ist, dieser Blick auf die Filme ist anders gestellt. Ich finde das nicht fair, zu reduzieren, zu sagen, ah, die Lehrer gehen gucken die amerikanische Blockbuster. Das ist nicht der Fall. Aber es ist einfach für manchen und manchmal viel, etwas unterhaltsam zu finden. Auch deutsche unterhaltsame Filme, also Taffiti ist auch unterhaltsame Animation, statt etwas, der hat nicht der Unterhaltung als erste Linie im Kino.
Ich habe noch eine Frage, die mir von gerade immer noch unter den Nägeln brennt. Die muss ich einfach jetzt loswerden, bevor wir den nächsten Schritt machen im Gespräch. Und zwar hast du gesagt, von einem französischen Film, der 100.000 Leute in Frankreich in die Kinos holt, ja, also im Schnitt, sagen wir mal, holt dann 30.000 vielleicht in Deutschland. Wie ist es denn umgekehrt mit einem deutschen Film?
Ah, das weiß ich nicht. Bin nicht Expertin in der französischen Markt. Da.
Aber man hat schon den Eindruck, in Frankreich, der deutsche Film spielt da keine große Rolle. Also,
es stimmt nicht. Also, wenn ich war eine französische Kinogängerin, ich weiß, dass es gab so die Fatih Akin-Film, es gab die Christian Petzold-Film, Hans-Christian Schmidt. Also, es gab so alle diese neue Welle. Die hat sicherlich besser funktioniert in Frankreich als in Deutschland, glaube ich schon. Ich glaube, die Zahlen, Fatih Akin-Film und auch Hans-Christian Schmidt, also ich weiß, Requiem, und es gab wirklich viel, also es gab ein Interesse für diese, es gibt nicht nur die Berliner Schule, also es gibt sehr viel und es gab dieses Interesse und die Leute, also ich ging ins Kino dafür. Also ich weiß nicht, ob wir waren Hunderttausend dahinter, aber ich bin ziemlich sicher, dass zum Beispiel ein paar früheren Filme von Fatih Akin haben sehr, sehr, sehr gut funktioniert in Frankreich.
Jetzt hast du gerade einen Punkt genannt für den Ticketverkauf, Kinokartenverkauf für Schülerinnen und Schüler an den Schulen, der in Frankreich halt besser organisiert ist und da eine ganz andere Wucht entfaltet als in Deutschland. Aber es gibt jetzt auch andere Unterschiede, ne? In Frankreich gibt es ja viel stärker diese Abosysteme fürs Kino. Filmkritik hat eine größere Bedeutung als in Deutschland. Fehlt es den Deutschen so ein bisschen auch an diesem Kinogehen?
Also nur zurück zu dieser Filmbildung. Der große Unterschied in Frankreich ist, dass alles zentralisiert. So. Bildungsministerium und Kulturministerium arbeiten zusammen und sagen, das ist unser Budget, das ist unser Programm. Es geht in alle die Schule, Gymnasium, in Unis und Kitas. Wenn ich habe angefangen zu sprechen über so, ah, lass uns etwas gemeinsam machen, bundesweit für Kinder, also für junges Publikum und so, die Antwort war immer nein. Wir können nicht etwas bundesweit, du musst dich melden bei jeder Länder und sehen und sprechen. Und die Bildungsministerium will nicht unbedingt, dass du mich dich in der Programm von was sie haben zu anbieten. Also alle kommt in etwas sehr aufwendig und sehr bürokratisch. Und bis jetzt, wir sind alle von dieser Bürokratie geblieben und nicht weitergekommen. Ich bin ziemlich sicher, dass der Tag, wo es gibt diese starke Entscheidung allgemein zu sagen, okay, in jedem Land bundesweit, wir organisieren uns, sodass Kinder, die Schüler können deutsche Filme sehen und europäische Filme sehen, als kulturelle Gut, das könnte einen großen Unterschied machen. Aber jetzt ist es alles sehr freiwillig und wenn man hat Zeit und es muss auf keinen Fall einen Druck machen auf der ganzes Jahr Schulprogramm, Bildungsprogramm.
Aber wir haben doch mittlerweile, also seit Bundeskanzler Gerhard Schröder hat das, glaube ich, eingeführt, diesen Posten, ne, Staatsminister für Kultur im Kanzleramt. Also seit gut 25 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert haben wir jetzt diese Position, die ja auch Geld zur Verfügung hat für die Filmförderung und für die bundesweite Filmförderung. Also hat sich da nicht doch etwas getan?
Es hat sich sehr viel getan, aber wenn wir bleiben zu die Filmbildung, also Schulbildung, dann man muss bewegen die Schulministerium und dann also die Bildungsministerium, so dann es kommt nicht zusammen. Also man kann also mit der FFH und BKM, es gab Vision Kino und es gibt immer noch Vision Kino, und Vision Kino heute erreicht viel mehr Menschen. Es hat eine große Ausstrahlung, es hat sich sehr gut entwickelt, es ist wieder pro Länder organisiert. Es gibt immer diese unabhängige Entscheidung, welche Film jeder nimmt. Sie machen eine fantastische Arbeit und die Zahlen sind, wir sind jetzt deutlich über der Millionen von Schülern. Also es verbessert sich Jahr nach Jahr. Jetzt, wir werden zum Beispiel, wir haben eine schöner Animationsfilm. Wir kommen in ein Programm, wo wir können dann besonders Aktivitäten anbieten in die Schule. So, es ist auch noch mehr interessant für die Lehrer. Es bewegt sich, aber diese Bewegung hat entsteht nicht, ich weiß nicht, ob es hat schon angefangen vor 40 Jahren, aber wir sind später dran im Vergleich zu den Franzosen. Der deutsche Föderalismus macht es schwieriger, etwas so massiv zu machen wie in Frankreich. Die schaffen es gerade seit 40 Jahren zu machen für Kino in Schule, wenn nur das zu schließen. Ne?
Halten wir fest, es gibt ja auf deutscher Seite große Fortschritte. Andererseits lese ich dann auch, dass es unter den Fachleuten große Sorge gibt. Ich glaube, das ist dann in Frankreich und Deutschland ähnlich, dass für das Kino die Generation der 14- bis 30-Jährigen komplett wegbricht, ne? Und das Kino verloren geht für diese Generation, weil die sich die Filme dann auf Netflix anschaut oder einfach nur chillt. Wie groß ist dieses Problem aus deiner Sicht?
Also merkwürdigerweise, die letzte Studien, das ich habe bekommen, ist, also nach Covid, wir haben sehr viele gewohnte Arthouse-Gänge verloren. Aber die neue, jüngere Generation, junge Adults, sie haben schon Spaß, ins Kino zu gehen. Sie sind immer noch interessiert, noch bei die großen Filmen. Ich verstehe, es ist Unterhaltung, sie gehen gemeinsam ins Kino. Aber ich glaube trotzdem, dass diese jungen Menschen, wenn man weiß, wie sie anzusprechen, welche Filme sie anbieten, sie gehen gern ins Kino. Also wir sehen, also nur in Deutschland, wissen wir, dass die jedes Jahr der größte Hit in der Top 5 sind 1 bis 2, 3 Kinderfilme. Und massiv, also mehrere Millionen. Ja? Schule der magischen Tiere, also Good Walkers hat auch funktioniert. Also es gibt schon, ich finde, dass die deutsche Branche, für die haben diese größeren Filme, es ist nicht, was ich mache, gibt schon gute Angebote. Also es gab heute eine Studie, ich hatte nicht der Zeit, das zu lesen, wir sprechen zusammen, dass Kinder sind Kinomotoren für die Erwachsenen. So, es kommt, also es bewegt sich. Wir sind in der Lage noch, klar, man kann für weniger zu Hause Streaming, also vielleicht es trifft mehr die 40 plus, die haben so viel zu tun und sind beschäftigt und gucken nach Hause. Aber die jüngeren Menschen, ich glaube, sie gehen gern ins Kino. Danach ist es vielleicht eine Frage von, wie viel es kostet.
Die Kosten auf der einen Seite für diejenigen, die ins Kino gehen, sind ein Problem. Aber auf der anderen Seite auch die Kosten für diejenigen, die das Kino betreiben. Also immer mehr Kinobetreiber geraten in wirtschaftliche Schwierigkeiten.
Ja, also wir sind alle... ich war in Marrakesch für dieses wunderschöne Festival und es gab diesen Koproduktionsort und dann alle diese Menschen vorstellen, deren großen Geschichte, die sind auch reale Geschichte, also es gibt so viele Konflikte, so viele Sachen, die passieren auf der Welt und Kino ist ein kulturelles Gut, aber es ist auch etwas, wie wir erzählen der Welt zu anderen oder und dann, ich habe wirklich verstanden, ja, wir brauchen auch, also ich finde es toll und wichtig, wir brauchen diese großen Motoren, wir brauchen diese große Kinoerfolg, weil dann die Leute beschäftigen sich ins Kino und das ist wichtig. Und dann, wir brauchen auch diese subventionierte Branche von die Geschichte, wie sie zu helfen, ins Kino zu kommen. Die Kinos selbst und die Verleih auch sind sehr oft vergessen, sodass dass man kann die beide von diesem Spektrum bekommen ins Kino. Also es gibt sehr viel von Eskapismus heute, aber es gibt auch Momente, wo wir kommen zusammen, um ernsthafte, tiefe, thematisch gemeinsam zu erleben. Also ich glaube, ich bleibe überzeugt von was ist die Erfahrung ins Kino, wenn wir sitzen ins Kino, was wir erleben in diesem Ort. Ich glaube nicht, dass der Kino ist tot, weil was es ist so wertvoll für was wir erleben zusammen. Ich kann sagen, dass wenn wir machen unseren ersten Kinobesuch mit diesen jungen Menschen, sie nehmen das wie der größte Abenteuer deres Leben, weil es ist, wir sind ein bisschen so blasé von so viel Film zu gucken, aber die jüngeren Menschen, wenn sie kommen ins Kino für die erste Mal, weil sie erleben, das ist großartig. Und wir müssen nie vergessen, wie großartig ist Kino. Und was wir erleben da. Und es ist praktisch, wenn man hat einen Beamer zu Hause oder eine große Leinwand, schön. Aber es ist kein Ersatz für was wir haben, wenn wir lachen alle gemeinsam oder versuchen geheimnisvoll zu weinen oder diese Sache, dass wir erleben gemeinsam, das kein Streamer, also. Und es gibt auch sehr kleine Kinos, wo man kann immer noch für 6 € einen Film gucken. Wenn man geht in ein Multiplex, ja, es kostet 14 €. Also es gibt sehr viele verschiedene Orte, wo man kann gehen, man bekommt etwas anders. Ich würde mich wünschen, dass für die Teenies, also Teenies, Young Adults, ich glaube, dass das ist für den Arteste, weil alle haben nicht Familien, die können für jeden Kinobesuch bezahlen und vielleicht ist begrenzt das. Aber ich weiß, dass die finanzielle Situation von dieser Förderung und Aushalt und was ist Bestätigung, was ist nicht und die Reform hat uns alle, wir leiden alle, weil es ist eine Zeit von Veränderung und die Entscheidungen waren nicht schnell genug gemacht. So, wir sind noch in dieser Ungewissheit, aber es gibt ein paar von uns, die versuchen weiterzumachen. Aber das Kino selbst ist sehr lebendig und bringt immer noch sehr viel zu Menschen. Aber die Industrie hat es schwer.
Das war jetzt eine wunderbare Liebeserklärung an das Kino. Das ist eigentlich die perfekte letzte Antwort, aber ich habe doch noch ein paar Fragen, die ich gerne loswerden will. Kannst du noch mal was sagen, wie wichtig Deutschland für den französischen Film als Auslandsmarkt heute noch ist? In der Vergangenheit war es, glaube ich, mal der wichtigste Auslandsmarkt für den französischen Film. Ist das immer noch der Fall?
Also ich möchte ja sagen, ich habe nicht die Daten. Also ich kann dich nicht, ich finde, dass man sollte immer mit Daten antworten. Ich habe diese.
Also 2022 war es wohl noch der Fall.
Also es ist immer ein entscheidendes Territorium, allgemein für allen. Ja, Deutschland ist ein wichtiges Territorium in Europa. Es ist nur, dass wir haben ein sehr hartes Publikum. Und deswegen habe ich diese Verleihfirma für jüngere Menschen gemacht, weil ich war so, wir müssen etwas machen. Aber es ist hart, weil manchmal Sachen funktionieren over the top und es ist großartig und alle freuen sich. Es gab diese französische Komödie von letztes Jahr, Die leise Töne und Fanfare. Das hat mega gut funktioniert in Deutschland. Ich fand der Film auch besonders schön. Und die Kinos waren so happy. Die Zuschauer sind happy. So, das ist das Beste, das wir können machen. Und ich weiß auch, dass als Soft Power Unifrance, der französische Organ für die Promovierung von Kino auf der Welt, investiert viel für die Promotion von französischen Filmen in Deutschland. Ja, es gibt so.
Gibt ja auch die französischen Filmwochen, ne?
Es gibt die französische Filmwoche, aber es gibt so, ich weiß, dass sie haben wirklich, sie investieren auch in Social Media, so dass man ist bewusst, das kommt jetzt ein französischer Film. Also es gibt sehr viel Arbeit, um zu strahlen. Ich habe das Gefühl, dass das deutsche Publikum mag allgemein die französische Film und guckt, was kommt dort. Es ist ein wichtiger Markt. Es funktioniert nicht immer so, wie man. Also die Zahlen 10, 30, manchmal man kommt zu 50%. Aber es ist nicht immer einfach, so hohe Zahlen wie ein Petit Truc en Plus. Ich glaube, es ist 10 Millionen in Frankreich. Und ich glaube nicht, dass die Zahlen waren so auch zum Beispiel ihr...
Kannst du das mittlerweile mit deiner Erfahrung gut abschätzen, welcher Film in Frankreich funktioniert und dann auch in Deutschland funktionieren kann?
Nein. Also,
okay.
Ich muss sagen.
Das haben die Geldgeber jetzt hoffentlich nicht gehört.
Unfortunately not. Also, ich glaube, allen. Es ist der Wunsch von allen, weil manchmal, ich weiß, dass ein paar Verleih positionieren sich auf französische Komödie, dass es ist leicht und einfach. Und manchmal, das deutsche Publikum hat kein Interesse und man weiß nicht, warum nicht. Warum der oder der nicht. Also, ich finde, der. Ich bin Verleiherin seit nicht so lange, aber es ist so volatiles, unstabiles, mühsam und man investiert viel und dann passiert nichts. Es ist nicht einfach, muss ich sagen. So, ich habe kein Rezept. Also die Rezept von allen ist zu sagen, boah, nichts funktioniert hier. Und ich versuche immer noch zu denken, ach, wir müssen finden den Weg, aber ich habe sie noch nicht gefunden. So, ich komme nur von mit Optimismus und ich bin manchmal überrascht von der deutschen Publikum in guten Weg. So, ich bleibe weiter mit meinem Optimismus, dass wir können etwas weiterentwickeln.
Jetzt haben wir viel über Produzieren und Verleih gesprochen. Wie ist die Zusammenarbeit? Wie eng ist die Zusammenarbeit eigentlich im Bereich der Schauspieler? Und auch der Technik-Crews, sage ich mal, gibt es da einen intensiven Austausch zwischen Deutschland und Frankreich oder sind diese Märkte noch sehr national? Die bekannten Schauspieler, da weiß man es, irgendwie Daniel Brühl fällt mir jetzt ein, der hat in Deutschland und Frankreich gedreht, auch in anderen Ländern, natürlich auch in den Vereinigten Staaten etc. Aber ist das eine breite Bewegung, dass viele französische Schauspieler in Deutschland drehen und deutsche Schauspieler in Frankreich?
Also meine einzige Antwort zu deutscher Französin ist deutsche-französische Koproduktion, weil du musst jemanden bringen und es Teil deiner Zusammenarbeit und musst finden die Talente, Head of Department und aber es funktioniert nicht immer. Was ich höre von deutschen Kollegen ist immer, dass es gibt nicht dieses Star-System in Deutschland. Das in Frankreich, also es gibt Personen, die sind so sehr, sehr populär, sehr geliebt, viel mehr. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland es gibt sehr viele Fernsehpersonalitäten, die sind sehr geliebt. Aber wir haben zum Glück ein paar größere Namen langsam, die können so Motoren sein für Film. So, ich glaube, jeder würde immer die Filme von Sandra Hüller wollen sehen. Also es gibt Menschen, wo du willst einfach die Filme sehen, es ist so. Es fängt langsam, aber ich weiß nicht warum. Es war nicht der Fall bevor, dass es gibt nicht viel mehr von diesen Populär. Aber es stimmt, also eigentlich sind Populär, die bleiben in deren Land und sind nicht unbedingt sehr bekannt in der anderen. Und der Fall von Sandra Hüller und Auguste Diehl und Daniel Brühl, also es gibt schon ein paar deutsche Schauspielerinnen, die sind auch sehr geliebt, französische Talent auch. Also, aber die Austausch, es ist oft wegen internationaler Koproduktion, dass wir bewegen so.
Und ist es irgendwie mit einer deutsch-französischen Crew, ist es da, ich sag's mal ganz platt, nerviger zu drehen als mit einer rein deutschen oder rein französischen Crew?
Ich weiß nicht, weil ich mache keinen deutschen Film. Ich weiß nur, dass jedes Mal wir haben einen pädagogischen Moment zu erzählen, okay, in Deutschland, so drehen wir, so sind die Stunden pro Tag, in Frankreich, es ist so anders. Also es gibt immer diesen Witz über die Französen, dass in den Vertrag, ich weiß nicht, ob es ist immer noch der Fall, musste ein Viertel Rotwein pro Person sein am Mittagessen. Und also es gibt so kleine Sachen, so ein bisschen lustig. Aber es ist, wir schaffen immer gemeinsam zu arbeiten. Man muss einfach erklären, okay, zum Beispiel, wenn ich mache eine Koproduktion, ich versuche zu finden, was sind die fairen Bedingungen. Dass, okay, die soziale Bedingungen in Frankreich und in Deutschland sind wirklich anders. Und wie schaffen wir etwas balanciert, wo wir können so die Situation abgleichen, auch wenn wir haben zwei verschiedene Länder. Ja, so. Aber sonst nein, also es ist schon praktisch, wenn ich will ein bisschen die Französin waschen, es ist schon praktisch, wenn man hat einen deutschen Kollegen, der kann schon Französisch sprechen, weil es gibt allgemein eine große Tendenz, nur auf Französisch zu sprechen. Und Englisch ist nicht immer die allgemeine Sprache für die Franzosen. Ich persönlich, ich mag sehr alle die Efforts, die machen, um unser deutsches Team sich zu integrieren in französische Team. Und ich weiß, das ist nicht immer sehr einfach.
Also ein paar Klischees bleiben einfach.
Ja, klar.
Folge 94 von Frankophil mit der französischen Produzentin und Filmverleiherin Vanessa Ciszewski. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.